ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Tritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und an meiner Seite wie immer die Chefreporterin des Fokus-Magazins Anja Meyer. Und jetzt bin ich gespannt, Anja, wie du reagierst, nachdem du dich beim letzten Mal ja beschwert hast, dass ich immer das Gleiche sage.
Da sage ich einfach auch immer das Gleiche. Hallo Malte. Mir ist heute nicht nach Experimenten.
Na dann. Anja, wir wollen heute Bilanz ziehen. Ist auch nicht so richtig ein Experiment. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen die neuen Landesregierungen ins Amt gekommen sind. Zwei Minderheitsregierungen, nur in Potsdam reicht es für eine eigene Mehrheit oder reichte es für eine eigene Mehrheit? Man weiß es nicht genau, das wollen wir klären heute. Vorausgegangen waren mehr als komplizierte Wahlergebnisse. Nichts ging mehr, so wie man es zumindest bislang kannte. Und das Zünglein an der Waage war das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Seit einem Jahr sitzt das BSW also in Thüringen und Potsdam an den berühmten Hebeln der Macht. Nur in Sachsen verabschiedete sich die Wagenknecht-Truppe vorzeitig aus den Koalitionsverhandlungen und sitzt seitdem im Dresdner Landtag ziemlich beleidigt in der Ecke, während CDU und SPD versuchen, sich mit Hilfe von Grünen und Linken Mehrheiten zu organisieren. Dazu kommen wir ganz am Ende. Mit anderen Worten, es ist kompliziert, es war kompliziert und es wird wohl noch komplizierter, wenn in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin im kommenden Herbst gewählt wird. In den Flächenländern liegt die AfD mit weitem Abstand vorne. In der Hauptstadt könnte erstmals die Linke zur stärksten Kraft werden. Der Osten ist weiter auf dem Weg an die Ränder. Deshalb, Anja, an dich zunächst die Frage. Wenn du im Konrad-Adenauer oder im Willy-Brandt-Haus, im Grunde genommen also bei den Wessis, den Blick auf den Osten lenkst, auf die politische Lage da in diesem Gebiet, was man sich irgendwie dazugeholt hat, was schlägt dir dann entgegen? Fassungslosigkeit, Verständnislosigkeit, Ignoranz?
Ich würde sagen, erstmal vor allem Ratlosigkeit. Das ist ja aber auch keine Neuigkeit. Es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich die Erkenntnisphase in eine Phase der Ratlosigkeit umgeschlagen wäre.
Das Schlimme ist, darüber haben wir schon x-mal gesprochen, genau eben. Über diese Beschreibung.
Genau. Ja, ich war, vielleicht kleines Beispiel, das ist jetzt keine Regierungspartei mehr, aber ich war am Wochenende bei einer anderen Bundespartei, nämlich bei den Grünen beim Parteitag und da bereiten sie sich ja auch auf die Landtagswahlen vor und die Landeschefin von Sachsen-Anhalt, Susan Czibora-Seidlitz, habe ich gelernt, weil ich sie interviewt habe, hat dort eine feurige Rede gehalten, ja, also Sachsen-Anhalt nicht nur als Bindestrichland mit Nazi-Problemen, das haben wahrscheinlich schon einige gehört von ihr, aber es war wirklich also mal ein ganz andere Tonalität, statt immer dieses Uiuiuiuiuiui, was passiert da, sondern eher, Leute, wir haben keine Wahl, wenn tatsächlich die kleinen Parteien rausfliegen, dann gibt es nur noch, eigentlich ist der Weg frei für die AfD in die Staatskanzleien. Und sie hat mir sogar erzählt, dass es durchaus Mitleid aus ihren Westverbänden, dass sie den spürt, ja. Und das ist natürlich überhaupt keine gute Voraussetzung für die Ostländer, wo jetzt gewählt wird. Und dann noch kleine Anekdote am Rande. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, dass Friedrich Merz letzte Woche in Sachsen-Anhalt war unterwegs und dort auch wieder so was Schönes gesagt hat, es ist ein Glück und Zufall, dass er im Westen geboren ist und im Westen groß geworden ist. Das kann man sagen so, ach Friedrich, aber er hat ja auch im Bund gerade alle Hände voll zu tun. Also das lassen wir eben mal durchgehen ausnahmsweise.
Aber er hat gelernt offenbar, denn als er gestern durch meinen Freistaat des Herzens gereist ist, durch Thüringen, hat er dann erst gar kein Pressestatement mehr abgegeben, sondern nur noch Bilder gemacht, die schön aussehen. Unter anderem einen Stollen angeschnitten und Bratwurst gegessen,
herrlich.
Was sonst.
Ja, Röster. Röster.
Lass uns das Ganze mal durchbuchstabieren, die Lage im Osten. Wir haben uns heute beredte, kompetente Kollegen mit in unseren virtuellen Stammtisch geholt, um mal zu schauen, wie erfolgreich oder eben nicht erfolgreich mit dieser neuen für BRD-Verhältnisse äußerst ungewöhnlichen Ausgangslage umgegangen worden ist. Beide Kollegen beobachten seit Jahren, was sich in ihrem Bundesland tut, womit ich nicht auf ihre Alter rekurrieren will. Aus dem Landtagsstudio in Erfurt, ein alter Bekannter dieses Podcasts, Uli Sondermann-Becker, der die Thüringer Politik eben seit den 90er Jahren im Blick hat. Hallo Uli.
Na, eigentlich seit Ende der 90er Jahre, Malte. So viel Zeit muss sein.
Und in Potsdam sitzt im Studio der RBB Landespolitik Thomas Bittner. Hallo Thomas.
Hallo. Als Friedrich Merz in Potsdam war, hat er übrigens das Stadtbild in die Welt gesetzt. Ja, also der kann schon Akzente setzen, wollte ich nochmal beisteuern.
Aber dann bleiben wir in Potsdam. Thomas, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, das ist ziemlich genau ein Jahr her, da habe ich eines noch im Hinterkopf, etwas überspitzt formuliert. Hast du gesagt, regiert bei euch in Brandenburg eigentlich keine SPD-BSW-Koalition, auch wenn es so aussieht, sondern die SPD koaliert im Wesentlichen mit sich selbst, zumindest in weiten Teilen mit sich selbst, weil zwei der drei BSW-Minister früher Sozialdemokraten waren. Will sagen, eigentlich müsste doch alles Paletti sein in Brandenburg. Stattdessen hören wir in den letzten Wochen nur Streit, Streit, Streit. Was ist denn da los nach einem Jahr? Haben die Ex-Sozen zu sehr mit den Noch-Sozen gekuschelt und müssen sich jetzt mal ein bisschen absondern?
Ich glaube, da habe ich was übersehen, als ich das so beschrieben habe. Wenn man jetzt genau hinschaut nach einem Jahr, ich glaube, das BSW gibt es jetzt dreimal in Brandenburg. Da gibt es das BSW mit den drei Ministern, von denen zwei tatsächlich lange in der SPD waren. Die können ganz geschmeidig mit den anderen SPD-Ministern regieren. Das funktioniert. Aber es gibt ja noch ein anderes BSW, geführt von der Landesvorsitzenden Friederike Bender, Stellvertreterin von Sarah Wagenknecht. Die sitzt gar nicht im Landtag, aber ist die Landesvorsitzende inzwischen. Und die hat, glaube ich, eher ein Problem mit dem Regieren. Und dann ist da eine Fraktion, die so, sage ich mal, 8-6 aufgeteilt ist in Leute, die eigentlich gar nicht mitregieren wollen, die sich überhaupt erstmal in dieses Politikerdasein sortieren müssen. Ein Ex-Intendant, ein Bauunternehmer, der sein Unternehmen auch weiterführt, ein Rechtsanwalt, der auch weiter Rechtsanwalt ist. Und die wollen gar nicht richtig mitregieren. Und dann gibt es ja inzwischen auch noch drei, die zwar in der BSW-Fraktion sitzen, aber gar nicht mehr Mitglied in der Partei sind, auf die die Partei ja eigentlich gar nicht zurückgreifen kann, wenn sie irgendwelche Absprachen trifft. Also das BSW gibt es dreimal und da muss die SPD jetzt hingucken, mit wem will sie eigentlich was absprechen. Kann sie eigentlich nicht, weil egal mit wem man spricht, da steht immer nicht das ganze BSW von Brandenburg dahinter.
Da denkt der Katholik in mir, meine Kirche hätte die Dreifaltigkeit immer erfunden. Dabei ist das BSW längst soweit.
Ja, hat sich vervielfacht.
Wenn ich das hier mal als Brandenburgerin sagen darf, das macht mir große Sorgen. Ich finde das richtig schlimm, was da gerade passiert. Also weil es vor allem, weil es so leise ist. Ja, also
zwischendurch,
es knallt ab und zu.
Zwischendurch
und
auch mal ganz schön laut, ja.
Genau. Und dann ziehen sich alle wieder auf ihre Plätze zurück und tun so, als wäre nichts gewesen. Und das finde ich für eine Landesregierung wirklich gerade beunruhigend. Also als Bürgerin finde ich das beunruhigend.
Naja, dass es nicht einfach werden würde, hatte Dietmar Woidke, der Ministerpräsident, ja schon vor einem Jahr erspürt, sagen wir es mal so. Hören wir vielleicht, um uns in Stimmung zu bringen, noch mal kurz rein, was Woidke nach Ende der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und BSW sagte.
Die Ansichten in beiden Parteien gehen in einigen Punkten auseinander. Auch das ist ja kein Geheimnis, weiß auch jeder. Übrigens ist es auch kein Unterschied zu dem, was wir in der vorigen Koalition vorgefunden haben. Auch da ist es natürlich so, dass unterschiedliche Parteien unterschiedliche Positionen haben. Wir haben uns aber darauf geeinigt, dass wir alles dafür tun wollen, auch unter Zurückstellung von Meinungsdifferenzen, dass es den Menschen im Land Brandenburg besser geht, dass dieses Land weiter vorankommt und dass gerade in der jetzigen Zeit es möglich ist, auch mit einer Regierung Sicherheit und Stabilität auszustrahlen. Das ist unser Ziel.
Thomas, so wie du gerade die Querelen beim BSW beschrieben hast, was ist das Problem an der ganzen Geschichte, dass da Leute sich in diesem Bündnis zusammengefunden haben, wie so häufig in Protestparteien, die eigentlich gar nicht zueinander gehören? Was sie verbindet, ist das Dagegensein gegen das bisherige, die also keine gemeinsame Vision teilen. Oder haben die sich einfach wie in so einer Ehe, in dem Fall einer Kurzzeitehe, einander einfach leid?
Beides. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass das BSW gar keine Zeit hatte. Hat sich als Protestpartei in den Wahlkämpfen ja grunde erst gebildet. Ich kann mich erinnern an den Wahlparteitag, als die Kandidaten aufgestellt wurden. Da hatte man 30 Kandidaten für die Landtagswahl gefunden. Aber das ganze Bündnis von Sarah Wagenknecht in Brandenburg hatte nur 39 Mitglieder. Also da war die Wahrscheinlichkeit, dass man als Parteimitglied dann auch gleich Kandidat wird, die war ziemlich groß. Und dass von diesen 30 Kandidaten dann 14 auch in den Landtag gekommen sind. Und dass dann eine Zusammensetzung einer einer Fraktion dann entstanden ist, die eigentlich sich hätte erst mal selber finden müssen. Was wollen wir hier eigentlich? Was machen wir? Wie funktioniert eigentlich ein Landtag? Und wie ist das eigentlich mit den Mehrheiten? Nein, da gibt es Leute, die müssen unbedingt Mitternacht nochmal auf X sich irgendwie entäußern und dann finden die irgendwie Zitate von Ulrich Siegmund zum Holocaust irgendwie bemerkenswert und müssen sich dann nochmal äußern, wie das Presseecho dazu aussehen könnte. Da gibt es Leute, die eigentlich mit Politik gar nicht so richtig was anfangen können, wie so ein Ex-Intendant, der dann irgendwie aber auch ein bisschen zu viel Parteidruck erlebt und dann sagt, da trete ich aus und dann hat er ein Telefonat oder ich glaube sogar ein persönliches Treffen mit Sarah Wagenknecht und dann tritt er wieder ein. Und dann hat man drei, die sagen, nee, wir gehen raus, weil das ist uns hier alles zu autoritär und auf eine Person zugespitzt und hier gibt es gar keinen Gedankenaustausch, da ist zu viel Druck. Wo ich ihnen hätte sagen können, naja, gut, das hätte man vielleicht auch erwarten können bei der Struktur dieser Partei. Und diese drei sitzen zwar aber jetzt noch in der BSW-Fraktion, sind aber nicht mehr Mitglied in der Partei. Und diese ganzen Prozesse, die hat es in dieser Partei nicht gegeben. Und das ist auch der Unterschied zur Koalition vorher, als SPD mit CDU und Grünen regiert haben. CDU und Grüne haben lange Jahre parlamentarische Erfahrung gehabt und die wussten, wenn sie in so eine Kenia-Koalition gehen, war nicht einfach, sind drei Parteien mit sehr unterschiedlichen Aspekten. Aber wie der Parlamentarismus funktioniert, wie man Regierungsbeschlüsse umsetzt, wie man von Anfang an quasi sich auf Dinge vereinbart und die dann auch durchzieht, das gibt es in dieser jetzigen Koalition gar nicht. Und ich will gar nicht reden über die unterschiedlichen Ansichten zur Bundeswehr oder zum Ukraine-Krieg, aber ist ja schon beim Haushalt jetzt das neueste Thema in Brandenburg, Bürgerräte, machen wir sowas, ein Bürgerrat, quasi ausgeloste Menschen fangen an, sich über Themen auseinanderzusetzen, war eigentlich ja verabredet, steht nicht im Koalitionsvertrag und da geht's schon los und schwuppdiwupp gibt es jetzt über so ein, sage ich mal, abseitiges Thema eine Grundsatzdebatte, wo sich wieder die Parteien nicht einig sind.
Man konnte das am Wochenende auch ganz gut sehen, da hat sich das Bündnis Sarah Wagenknecht nicht in Sachsen-Anhalt zum Landesparteitag getroffen. Gleiches Prozedere, da ist dann erstmal, sollte dann der halbe Landesvorstand oder der ganze Landesvorstand abgewählt werden. Dann sind einige ausgetreten. Es gab ein riesiges Hin und Her, genau ähnliches Verfahren. Nehmen wir Uli mit dazu in Erfurt. Uli, es ist ja in Thüringen erstaunlicherweise anders, auch wenn man da ja von einer politischen Resterampe sprechen könnte bei diesem BSW, wenn man ganz böse wäre. Katja Wolf, die Vorsitzende lange für die Linkspartei im Landtag, wurde dann Oberbürgermeisterin von Eisenach, bis sie ziemlich lustlos wirkte. Der Fraktionschef des BSW, Frank Augsten, ist ein gescheiterter Spitzenkandidat der Grünen. Vize-Landtagspräsident wurde ein ehemaliger Kollege von uns, Steffen Quasebart, jahrzehntelang das Gesicht des MDR in Thüringen, weil er die Hauptnachrichtensendung für den Freistaat moderiert hat, um nur mal drei zu nennen, die unterschiedlicher kaum sein können. Da müsste man eigentlich meinen, bei denen geht's auch drunter und drüber, tut's aber irgendwie nicht.
Nee, tut's nicht, weil nämlich diejenigen, die du da ein bisschen als Restrand, finde ich, ein bisschen polemisch bezeichnet hast, dann doch eigentlich einen guten Job gemacht haben. Also Katja Wolf, die relativ problemlos in diese Rolle als Finanzministerin geschlüpft ist, Frank Augsten. Dann gibt es ja immer noch den neuen Digitalminister. Also das sind alles Leute, die den Pragmatismus eigentlich nach vorne stellen, die sich im BSW zusammengefunden haben mit anderen, weil sie gesagt haben, wir wollen hier was gegen die ja immer stärker werdende AfD tun. Also wir wollen sozusagen Themenfelder besetzen, die auch die AfD bespielt, aber eben ohne Extremismus. Das ist sozusagen das, was sie alle eint. Und dann hat es eben diese Koalition gegeben, Mario Vogt und auch die SPD und so weiter, die haben die eben geschnürt. Und tatsächlich läuft es eben relativ geräuschlos. Das Ganze geht ja jetzt ein Jahr, es ist so ziemlich genau ein Jahr her, dass Mario Vogt zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, eben mit der Stimme der Fraktion, aber eben der Koalition, aber eben auch mit den Stimmen der Linken. Das heißt, das Ganze läuft und die Minister, also Katja Wolf oder eben die anderen auch, die haben auch sichtlich Spaß daran.
Ich wollte mal eine kleine Zwischenfrage, weil ich erinnere mich, dass wir vom Fokus letztes Jahr Sarah Wagenknecht interviewt haben, ziemlich hart befragt haben zu dem Thema der Mitgliedschaften in der Partei. Ne? Und da hat sie ja damals so sinngemäß geantwortet, ich will, dass die Verrückten draußen bleiben. Ja? Also wir müssen uns die alle zusammen angucken. Und jetzt ist ausgerechnet der Landesverband, den sie am härtesten kritisiert, nämlich der in Thüringen und der mitregiert, der konstruktivste. Und der, wo sie Frau Bender durchgesetzt hat in Brandenburg, das sind jetzt die, ist jetzt die Chaos-Truppe. Kann sich das einer von euch erklären? Also, weil ja, die sind also, ja alle, haben den gleichen Ausgangspunkt eigentlich.
Ja, aber ist doch der Beleg dafür, dass man aus einer Zentrale nicht kontrollieren kann, wie die Zusammensetzung einer Partei aussieht. Das, sowas muss sich herauskristallisieren in innerparteilicher Demokratie, in Abstimmungen, in Gremien. Und das hat es ja alles nicht gegeben. Und zu glauben, dass man das irgendwie mit einer Bundesvorstandssitzung klären kann, das ist der Beleg, dass das nicht funktioniert.
Ja, und ich möchte auch mal in den Raum stellen, dass es ein starkes Motiv war von Sarah Wagenknecht, eben damit durchzusetzen, dass Leute in die Gremien kommen oder überhaupt in die Partei kommen, die irgendwie auf ihrer Linie sind. Und das hat hier eben in Thüringen nicht funktioniert. Tatsächlich waren auch gerade die ersten Monate eigentlich immer so davon geprägt, also dass es diese Auseinandersetzung gab zwischen der Spitze in Berlin und dem Landesverband hier, wer überhaupt die Kompetenz hat, die Leute aufzunehmen. Tatsächlich ist das dann mehr und mehr in Richtung Landesverband gerutscht. Der Landesverband ist jetzt dann eben auch gewachsen. Also er hat jetzt weit über 100 Mitglieder. Die hatten ja mal so bei knapp 100 angefangen. Da sind auf jeden Fall mehr dazugekommen. Und man hat schon so das Gefühl, dass der Einfluss von Sarah Wagenknecht hier geschwunden ist. Ne? Weil eben der Landesverband auch klar erkannt hat, wir müssen die Kompetenz über die Mitgliedergewinnung zurückgewinnen in unserem Fall. Für andere Parteien ist das ja vollkommen normal, weil der normale Zustand ist ja, dass die Basis die Mitglieder aufnimmt und anschließend, dass das dann nur noch an die Spitze gemeldet wird.
Ja, in Brandenburg hat ja Robert Krumbach, der Landesvorsitzende, der gleichzeitig Finanzminister ist, also selbe Situation wie Katja Wolf, wollte ja verhindern, dass es so eine Auseinandersetzung gibt und hatte sich freiwillig zurückgezogen und hat gesagt, ich brauche als Finanzminister meine ganze Kraft für das Ministerium und ich gebe den Landesvorsitz ab. Und dann konnte, da war zumindest in dem Moment dann der innerparteiliche Streit schön ausgeräumt, dann konnte Sarah Wagenknecht Friederike Bender installieren. Nur Friederike Bender, die sitzt nicht im Landtag, die kann auch nicht für die Fraktion sprechen, weil die Fraktion ja auch jetzt nicht mehr mehrheitlich mit oder vollständig mit BSW-Mitgliedern besetzt ist. Und das macht es jetzt ja eigentlich komplizierter. Also ich vermute mal, dass Robert Krumbach dieses Abgeben der Funktion des Landesvorsitzenden schon mehrfach bereut hat. Das würde er nie offen zugeben, aber das ist, glaube ich, so. Da ist Katja Wolf konsequenter geblieben und das hat, glaube ich, auch dann geholfen, weil das ist ein Teil des Brandenburger Problems, dass Herr Woidke mit Herrn Krumbach ja nicht mehr die Stimme des BSW im Land vor sich sitzen hat.
Wir haben vor 6 Wochen war es, glaube ich, ausführlich mit Katja Wolf darüber gesprochen. Kann man unter anderem noch mal nachhören in der ARD-Audiothek. Das war ein sehr munteres Gespräch, bei dem Anja und ich und aber auch Katja Wolf sehr viel Spaß miteinander hatten. Wenn man sich die Situation aber in Brandenburg eben anguckt, dann ist ja gerade diese Querelen beim BSW, wo man aktuell ja, Thomas, du kannst mir gerne widersprechen, gar nicht so genau weiß, ob die Landesregierung noch über eine Mehrheit im Landtag verfügt, ist es natürlich so, dass die Opposition sich kräftig die Hände reibt. Hören wir mal rein, den Oppositionsführer im Potsdamer Landtag, der AfD-Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt, kommentierte den Streit innerhalb des BSW und eben die Ansagen von Sarah Wagenknecht an ihre eigene Partei wie folgt.
Wenn sie jetzt dieser Tage sagt und davon spricht, das BSW in Brandenburg hatte Konflikte, sie spricht in der Vergangenheitsform, die seien inzwischen gelöst und man könnte wieder zur guten Sacharbeit zurückkehren. Das ist ja geradezu niedlich. Also wie man der Meinung sein kann, diese Konflikte des BSW seien gelöst, das erschließt sich mir nicht. Wir haben alle gesehen, wie die Abtrünnigen den Kontakt zu dem Rest ihrer Fraktion vermieden haben, wie sie sich bei CDU und SPD getummelt haben. Dieses BSW ist von Grund auf verstritten und es ist völlig klar, dass es dort kein Zusammengehen mehr geben wird.
Thomas, hat er recht?
Natürlich hat er recht. Es nützt ihm nur nichts, weil niemand will tatsächlich mit der AfD ja zusammenarbeiten. Aber natürlich frohlocken diejenigen, die sagen oder die schon vorher gesagt haben, das funktioniert nicht, dieses SPD-BSW-Bündnis. Da darf man jetzt auch nicht die CDU vergessen. Die ist im Landtag zwar die kleinste Fraktion in Brandenburg, aber die hält sich natürlich bereit. Interessanterweise, wir hatten ja die Diskussion über die Medienänderungsstaatsverträge, ist die Mehrheit zustande gekommen im Landtag nur durch die oppositionelle CDU, die dafür gestimmt hatte, was nicht selbstverständlich ist. In Niedersachsen hat sie gegen die Medienänderungsstaatsverträge gestimmt, in Brandenburg dafür. Und es braucht ja eigentlich nur einen einzigen Abgeordneten, der aus dem BSW in das andere Lager wechselt, als Parteiloser beispielsweise. Und dann würde es neue Mehrheitsverhältnisse im Landtag geben und dann könnte SPD mit CDU regieren. Und wir als Beobachter merken schon, dass die CDU da doch sehr auf die SPD zugeht. Das könnte eine Variante sein, immerhin. ein Jahr hat das SPD-BSW-Bündnis jetzt geschafft. 11. Dezember, das war der Tag, an dem der Ministerpräsident gewählt wurde. Aber wir erinnern uns auch erst im zweiten Anlauf.
Ist es denkbar, dass das Robert Krumbach selbst ist, der zur SPD wechselt?
Dass ausgerechnet derjenige, der die SPD irgendwann mal verlassen hat nach 30 Jahren, dann irgendwann wieder reingeht, das wäre auch ein bisschen unglaubwürdig. Er will ja auch jetzt in der Parteispitze des BSW eine andere Rolle spielen. Dass er es sein wird, das kann ich mir eher nicht vorstellen. Vielleicht einer von den Parteilosen, die also inzwischen parteilos sind, das wäre eine denkbare Variante.
Ich würde jetzt gleich nach Thüringen überwechseln wollen, aber nur an dich, Thomas, noch die Frage, ist das möglicherweise einer der Gründe? Weil in Thüringen ist ja das einigende Band, auch innerhalb des BSW, wir sind quasi das Bollwerk gegen die AfD, weil die Mehrheitsverhältnisse da anders sind, kommen wir gleich drauf. In Brandenburg gibt es ja andere Möglichkeiten, du hast sie gerade skizziert, wenn einer oder zwei beispielsweise zur SPD wechseln oder zur CDU. Ist das einer der Gründe, warum die eben nicht stehen wie ein Mann oder ist die Führungsspitze schwach oder hat es Sarah Wagenknecht elegant geschafft, quasi die Parteifraktion in Brandenburg zu spalten?
Ich glaube, es liegt auch an Dietmar Woidke, der einfach nur zuschaut, der sich das alles anguckt und glaubt, das ist alles ein Problem des BSW. Da ist zum Beispiel Mario Vogt in Thüringen viel geschickter. Nur mal das Beispiel Medienänderungsstaatsverträge. Im März haben die Ministerpräsidenten diese Verträge unterschrieben. Und was hat Mario Vogt getan? Der hat doch gesehen, was da für ein Potenzial ist, für ein Spaltpotenzial. Thüringen war das erste Land, das diese Medienänderungsstaatsverträge mit Mehrheit im Parlament durchbekommen hat.
Da ist die CDU hier bei uns übrigens sehr stolz drauf, weil das sagen die auch, ne? Dass sie eben sehr schnell das Gespräch mit den Linken gesucht haben und das hat eben funktioniert.
Und das BSW hat da auch zugestimmt und in Brandenburg hat eben die SPD gewartet. In der allerletzten Minute musste es dann abgestimmt werden. Wir erinnern uns ja an die spannende Situation, dass Brandenburg das allerletzte Land war, was da noch zustimmen musste. Und dann hatte man natürlich eine Eskalation, die dann bundesweit für Aufregung sorgte. Das hätte man vorher abräumen können. Thüringen hat es vorher abgeräumt.
Warum hat er das nicht gemacht? Also als so erfahrener Ministerpräsident.
Er schaut manchmal nur noch zu, ist mein Eindruck. Vielleicht ist das ein Vorzeichen dafür, dass er irgendwie die Lust am Regieren und an Machtpositionen irgendwo verloren hat. Andere sagen, das stimmt ja nicht. Er selber ist schon, er will sich einfach die Krise des BSW nicht zur Krise der SPD machen und deshalb größtmögliche Entfernung. Mag ja auch eine Taktik sein, aber das kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man sagt, wir gucken da so lange zu, bis sich da irgendwas Neues tut.
Uli, gehst du damit, dass Mario Vogt sehr strategisch, sehr klug dieses doch von der Grundkonstellation wackelige Bündnis zusammenhält, weil wenn wir vor 6 Wochen Katja Wolf zugehört haben, dann ist der ja schon ein deutlich linker, politisch linker Einschlag im BSW, insbesondere wenn es um soziale Fragen geht, mit so ein bisschen konservativen Punkten bei der Migrationspolitik, aber ein doch deutlich link, also dass er eigentlich mit zwei linken Parteien koalieren muss, Mario Vogt. Macht er das gut?
Ja, auf jeden Fall macht das eben auch mit viel Erfahrung, weil Mario Vogt hat ja die Wahlperiode davor in umgekehrten Verhältnissen erlebt. Also die CDU hat als konstruktive Opposition die rot-rot-grüne Minderheitsregierung immer dann unterstützt, wenn es sich für sie gelohnt hat, zum Beispiel bei der Verabschiedung von Landeshaushalten, also im Herstellen von Mehrheiten für Landeshaushalte. Jetzt ist es genau umgekehrt und daher hat eben auch die CDU hier, also Mario Vogt oder sein Staatskanzleiminister Stefan Gruner, den muss man da auf jeden Fall auch mit dazu nehmen, weil die jetzt sozusagen ja auch, weil die sehr viel miteinander reden, auch über diese Dinge, die haben eben diese Erfahrung und sie haben eben auch gemerkt, dass da das ein oder andere eben auch mit den Linken in Thüringen ohne weiteres geht, weil die linke Fraktion und auch die linke Führung ist also weitaus unkomplizierter geworden, weil durch den Generationswechsel sind viele alte Linke, die noch aus der SED stammen oder eben aus der PDS, die sind überhaupt nicht mehr dabei. Die neue Fraktionsführung, auch die neue Parteiführung, die ist außerordentlich, wie soll man sagen, umgänglich, also hier mit Christian Schaft oder Katja Maurer, das sind alles Leute, die sind ungefähr in der Generation von Mario Vogt. Kennen tut man sich hier in Thüringen sowieso von Anfang an. Und deswegen kann man schon sagen, dass da mehr Erfahrung und auch mehr Weitblick und vielleicht auch ein bisschen mehr Geschick oder so im Umgang oder im Organisieren des Umgangs hier bei Mario Vogt da ist.
Nachdem ich eben schon bei der Resterampe so vorgeprescht bin, mache ich das jetzt gleich nochmal, Uli. Wir haben vor 20 Jahren zusammen ja in Thüringen gewohnt, in einer, wie ich fand, damals sehr bleiernden Zeit. Die CDU regierte mit absoluter Mehrheit, führte sich auf, als ob ihr das Land eigentlich gehört. Dann 2009 verlor die absolute Mehrheit. Christine Lieberknecht hat noch mit einer großen Koalition regiert, bevor dann eben Bodo Ramelow kam, 10 Jahre, und die CDU von der Macht weg war. Hat der das also mit anderen Worten sehr gut getan, zu lernen, dass man eben nicht mehr alles alleine bestimmen kann, sondern dass man sehr sorgsam darauf achten muss, was auch andere wollen?
Ja, es kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Also es ist natürlich auch in der Fraktion oder auch gerade an der CDU-Basis, da ist diese Grundstimmung, wenn in Thüringen die Sonne lacht, dann hat es die CDU gemacht und so, die ist immer noch sehr vorhanden. Ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Generationsfrage, aber eben auch in der CDU-Fraktion hat es einen Generationswechsel gegeben. Also man lernt da schon noch so dazu. Das heißt aber nicht, dass das auf immer und ewig so bleiben wird, weil wir reden hier jetzt über Erfurt, wir reden hier über den Landtag, also wir reden über eine Versammlung von Berufspolitikern. Das Ganze verändert sich, je weiter man von Thüringen weggeht, zum Beispiel wenn man dann nach Südthüringen geht. Also da sind die CDU-Basisverbände da doch sehr, sehr skeptisch. Ich glaube, sie sind mittlerweile alle so ganz gut eingenordet, was das Verhältnis zur AfD angeht. Und ihnen ist, glaube ich, auch bis in die Region hinein klar, dass die AfD am liebsten nichts anderes machen würde, als die CDU aufzufressen. Aber die Versuchung, dass man dann doch irgendwie vor Ort oder so was mit der AfD zusammen machen kann, also dass man sozusagen so ein bisschen gegen den großen Stachel löckt, die ist immer da. Im Moment ist da der Deckel drauf, aber es ist so ein bisschen die Frage, wie lange dieser Deckel hält. Aber hier, was die Organisation der ja quasi Minderheitsregierung hier oder der PAT-Situation im Landtag angeht, durch die Regierungsfraktion, das funktioniert doch alles ziemlich geräuschlos und eben auch erfolgreich.
Ihr habt ja in Südthüringen auch den einzigen Landrat, den die AfD stellt, ja, mit dem Kollegen Sesselmann. Da dürfte doch, zumal ja auch die dortige Verwaltung ja noch sehr CDU geprägt ist, die Versuchung tatsächlich immer sehr groß sein, sich mal zusammen was zu überlegen. Tut man das auch?
Ja, das Ganze, es kommt ja immer wieder vor, dass man sozusagen auf kommunaler Ebene, also wie gesagt, je weiter man hier so von Erfurt weg ist, dann auch sich immer wieder Gedanken macht über die Brandmauer, dass Beschlüsse zusammengefasst werden. Das gilt aber jetzt eben nicht nur für die CDU, das gibt es bei anderen Parteien auch, teilweise sogar bei den Linken. Also da verwässert das Ganze eben so, weil die Verhältnisse dann vor Ort anders sind. Aber hier, was das in Erfurt im Landtag angeht, da sind die Verhältnisse ziemlich klar und das ist eigentlich auch bei jeder Diskussion im Landtag auch jetzt hier wieder eigentlich ganz, ganz deutlich und auch überhaupt nicht anders zu hören.
Lass uns noch mal abbinden. Nach der Landtagswahl hat es für CDU und BSW eben nicht zusammengereicht. Man musste noch die auf 6% zusammengeschrumpfte SPD dazu bitten, mit dem Ergebnis, dass es immer noch keine Mehrheit gibt für die Regierung, aber es gibt eben auch keine Mehrheit gegen die sogenannte Brombeere, also CDU, BSW, SPD. Klingt sehr kompliziert, aber heißt eben, CDU, BSW, SPD haben 44 Mandate im Landtag, AfD und Linkspartei zusammen ebenfalls 44 Mandate. In dieser Lage, wir haben es gerade schon mal angedeutet und du hast es auch gerade schon mal unterstrichen, wie machen Mario Vogt und Katja Wolf das? Also es hängt ja offenbar sehr von den beiden Personen ab.
Ja, also das Ganze läuft, wie gesagt, so ein bisschen unter umgekehrten Vorzeichen. Also die CDU kann als regierungstragende Partei immer an die Linken appellieren, so jetzt seid ihr dran mit der konstruktiven Opposition. Die CDU unterscheidet ja auch bei den beiden Oppositionsparteien ganz klar. Also die AfD ist die destruktive Opposition, die Linke ist die konstruktive Opposition. Das heißt, man redet miteinander. Im Zweifelsfall lädt dann eben Mario Vogt auch die Parteiführung von den Linken, also Katja Wolf, Ralf Plötner und die Fraktionsführung Christian Schaff dann mal in die Staatskanzlei ein und man redet miteinander. Da werden dann alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch rausgeschickt. Da werden sozusagen die großen Linien festgelegt. Das ist eigentlich genau das, was Mario Vogt früher immer von Bodo Ramelow verlangt hat. Also auch gerade so wenn es darum ging, mal wieder einen Landeshaushalt aufzustellen, dass er sozusagen vom Regierungschef ja dazu geholt wurde und dass dann sozusagen die beiden großen Männer der Thüringer Politik dann die großen Streitpunkte dann weggeregelt haben. Also das Ganze funktioniert auf dieser Ebene und dann wird natürlich verhandelt und konstruktive Opposition, jetzt mal wieder beim Beispiel Haushalt, heißt ja eben, dass man eigene Vorstellungen einfach hineinverhandelt Das wird dann im Zweifelsfall auch vorbereitet. Also dann werden dann zum Beispiel die Steuermehreinnahmen, die die Prognose da ergeben hat, die werden noch nicht in den Haushalt reingenommen, in den Haushaltsentwurf der Regierung, damit man dann in den Verhandlungen auf einmal noch 300 Millionen übrig hat, sozusagen, über die man dann verplanen kann. Und das führt jetzt eben dazu, dass wir hier gerade dabei sind, dass es sogar einen Doppelhaushalt geben wird für die Jahre 26 und 27 von der Regierungskoalition vorgelegt. Und die Linke hat gesagt, wir legen dem ganzen Stein keine Steine in den Weg, wir werden uns wahrscheinlich enthalten. Auf jeden Fall wird der Haushaltsbeschluss eine Mehrheit finden und eben zu dem Preis, dass die Linke sich da eben auch einbringen konnte.
Aber Uli Mario Vogt darf doch eigentlich gar nicht. Die CDU hat den Unvereinbarkeitsbeschluss, die Linke ist genauso bäh wie das AfD, wie die AfD, also eigentlich darf man mit denen gar nicht zusammenarbeiten. Wie macht denn er das, dass die in Berlin nicht Amok laufen?
Ja, da lässt du jetzt diesen unglaublichen, finde ich auch wesensprägenden Pragmatismus in der CDU einfach mal außer Acht. Die Formel lautet hier so, wir dürfen alles, nur keine strukturelle Zusammenarbeit. Also wir dürfen keine Koalition, wir dürfen auch keine Tolerierung machen, die irgendwo hingeschrieben ist. Also wo es dann zum Beispiel einen Tolerierungsvertrag gibt. Aber was wir dürfen ist, wir dürfen immer wieder aufs Neue verhandeln, uns sozusagen in den Ring begeben mit einer Opposition, mit der man dann auch reden kann. Also die AfD verweigert sich diesen Gesprächen ja. Also wir dürfen immer wieder verhandeln und dann dürfen wir auch zu diesen Ergebnissen kommen. Und meine Deutung, zum Beispiel auch der Ankündigung der Linken, dass sie sagen, wir stimmen jetzt zwar nicht zu, aber wir enthalten uns. Das heißt dann eben auch, dass man zwar alle seine Ziele durchgesetzt hat, dass es einen Haushalt geben wird, das freut dann alle Beteiligten, aber dass man dann trotzdem wieder, also praktisch im Zusammengehen, dann doch wieder deutlich macht, dass es immer noch Unterschiede gibt oder so. Weil das ist auch bei allen ganz deutlich. Und da sind sich übrigens Leute wie Mario Vogt oder Christian Schaft, die sind sich auch darüber einig, dass man auf jeden Fall die Unterschiede zwischen CDU und Linken auch immer wieder herausstellen soll. Und das ist dann eben oft keine Polemik, auch wenn es sich manchmal so anhört, sondern das ist so ein bisschen so die Werbung nach außen, dass man versucht, diesen Kompromiss, über den man eigentlich froh ist, dann trotzdem noch so als besonders schwierigen Kompromiss oder so darzustellen. Also dass man immer noch sagen kann, wir sind immer noch sehr unterschiedlich, auch wenn wir eben in einigen Punkten zusammenkommen.
Anja, das, was Uli da gerade beschreibt mit dem Wort Pragmatismus, da müsste doch eigentlich der gestandene antikommunistische CDU-Mitglied aus Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen im Dreieck springen, was die da mit den Kommunisten abziehen.
Theoretisch ja, praktisch ja auch schon im Bund nicht mehr. Also es gibt ja jetzt das Angebot der Linken im Bundestag beim Rentenpaket sich zu enthalten, was ja das gleiche Prinzip ist, ja. Also wir stimmen natürlich nicht mit euch und ihr müsst dann auch keine Angst haben, dass ihr euch dafür verteidigen müsst, dass ihr mit Stimmen der Linken dieses Paket durchgekriegt habt, was sowieso nie passieren würde. Also die Linke kann dem inhaltlich ja so nicht zustimmen, aber wenn wir uns enthalten, sorgen wir dafür, dass ihr also sozusagen euch nicht total verkämpfen müsst. Und das ist natürlich eigentlich auch eine konstruktive Zusammenarbeit. Das heißt dann nur nicht so. Und wenn das so kommt im Bundestag, dann sitzt auch Friedrich Merz in dieser Falle. Und wenn ich das auch sagen darf, man muss ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die Linke hat ja einen hohen Zulauf gerade, ja. Also die ist in allen Bundesländern jetzt wieder über 5%. Also nagelt mich nicht fest, aber soweit ich das überblicke in allen, und in Berlin macht sie sich daran, hier das Rote Rathaus anzupeilen. Das ist ja etwas, was sie auch ihrer Wählerschaft vorlegen kann. Ja? Also wenn es darauf ankommt, machen wir praktische, pragmatische Politik für euch. Also da sammelt sie gerade lauter solche kleinen Orden, Landesorden, Bundesorden, und die wird sie dann im Landtagswahlkampf natürlich auch verwerten. Und ich finde das taktisch sehr klug von der Linken gerade.
Ist natürlich noch so ein kleines Fragezeichen dran, weil wir haben das hier in Thüringen ja auch, dass es eben diesen enormen Zulauf gibt. Und das sind natürlich hauptsächlich jüngere Leute, sind auch sehr viele, die irgendwie aus dem Westen hierher gekommen sind zum Studieren und so. Das heißt, die Linke verändert sich gerade sehr stark. Und gerade wenn man da so ein bisschen in die Partei hineinhorcht, dann ist es ja immer so, dass diese Disziplin oder dass man gemeinsam was beschließt und das dann irgendwie auch durchzieht, das ist so was gerade den Thüringer Linken Landesverband sehr ausgezeichnet hat. Aber das ist die Frage, ob das dann so bleibt. Also wenn diese vielen, vielen Neuen, wenn die mehr Einfluss gewinnen, also wird man sehen, ob es sozusagen die angestammte Linke schafft, diese vielen, vielen Neuen, das ist ja eigentlich ein Luxusproblem, also diese vielen, vielen Neuen so zu integrieren, dass es irgendwie ja erfolgsorientiert weitergeht, oder ob es dann tatsächlich dann zu mehr Diskussionen, mehr Zerwürfnissen und so weiter, mehr Fraktionierung führt.
Genau, wie man neue Parteimitglieder enttäuschen kann, das haben wir ja bei den Grünen gesehen, die ja 2021 einen riesen Zulauf hatten. Die sind jetzt, glaube ich, bei 180.000 Mitgliedern. Also die haben sich, glaube ich, fast verdoppelt in der Mitgliederzahl. Und trotzdem sind sie aus der Regierung geflogen und viele junge ihrer jungen Anhänger wählen jetzt die Linke. Ja? Also da hast du vollkommen recht, dass die sozusagen, wenn Politik auf Wirklichkeit trifft, wird es schwierig. Und ich glaube, Thomas, eine Sekunde noch, und ich glaube auch, dass diese Ankündigung der Linken im Bundestag, sich zu enthalten, auch in der Linke-Fraktion, nicht ohne Schmerzen durchgegangen ist. Also da werden nicht alle gesagt haben, ja, lasst uns doch hier irgendwie die Pragmatiker spielen, wenn wir doch eigentlich, also wir müssen auch Opposition machen. So, Thomas, jetzt du.
Na, ich wollte auch sagen, auch die Wählerschaft des BSW macht ja jetzt die Erfahrung. Da ist eine Partei angetreten, die gesagt hat, mit uns kein weiter so. Wir lassen uns das alles nicht bieten. Und dann sitzen sie in Regierungen und müssen da pragmatisch an Haushalten basteln. Und wenn man jetzt in Brandenburg schaut, sieht Brandenburg jetzt anders aus nach einem Jahr SPD, BSW. Da wird sich der ein oder andere BSW-Anhänger fragen, ich habe die jetzt gewählt, aber spüre ich jetzt mehr Wagenknecht in Brandenburg? Nee. Also da ist auch dieses, ich bin aus dem Oppositionsimpuls an eine Partei herangetreten mit dem Wunsch, macht was daraus. Und das funktioniert dann nicht. Das erlebt das BSW eben auch gerade.
Ich lasse extra stille, weil wenn wir das jetzt zu Ende durchkonjugieren, wäre das ja wieder ein Argument dafür, die Alternative für Deutschland mitregieren zu lassen.
Das musst du jetzt mal erklären.
Naja, wenn Thomas gerade beschreibt, da trifft dann Wunsch auf Wirklichkeit, dass das alles nicht mehr so funktioniert und die Partei anfängt, sich zu zerlegen, beziehungsweise Kompromisse machen muss, wie es die Linkspartei auch immer machen musste und dementsprechend stimmenmäßig nach unten geht, wäre das ja eigentlich eine Vorlage dafür zu sagen, bei den Landtagswahlen, die jetzt vor uns liegen, müsste man genau das machen.
Okay, also Rendezvous mit der Wirklichkeit, okay.
Es gibt im BSW natürlich sogar Stimmen in Brandenburg. Also wir haben ja einen Fall, Christian Dorst, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, der musste zurücktreten, weil er Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt beigesprungen ist bei einer Debatte über den Holocaust und die Bedeutung des Holocausts, weil er, das konnte man dann verstehen als eine Relativierung. Warum muss er sich mit solchen Argumenten beschäftigen? Warum muss er an der Stelle irgendwie der AfD beispringen? Also das solche Diskussionen gibt es, aber im Großen und Ganzen sehe ich nicht, dass es in Brandenburg beispielsweise auch nicht beim BSW, schon gar nicht bei der SPD und auch nicht bei der CDU irgendwelche Annäherungen an die AfD gibt, dass man dann im schlimmsten Fall ja vielleicht sogar auch nur als Juniorpartner in ein Bündnis gehen sollte.
Uli, du hast es gerade schon angedeutet, bei euch in Thüringen ist sowieso raus, weil der Vorsitzende da Björn Höcke heißt und da jeder weiß, das geht eh nicht.
Ja, genau. Wobei man ja sagen muss, dass Björn Höcke mit seiner komplett kompromisslosen Haltung, also seit schon immer, also von 2014 an, ja eigentlich, was das Wachsen seiner Partei oder die Entwicklung seiner Partei angeht, recht gehabt hat. Ne? Weil die Partei ist ja sozusagen ihm immer ähnlicher geworden, auch bundesweit. Also das ist soweit in Ordnung. Er hat sich, wenn er so diese Gedanken gehabt hat, dann musste er sich ja irgendwie entscheiden. Also mache ich das so und setze darauf, dass das so funktioniert, dass es dann vielleicht mal in Richtung absolute Mehrheit geht. Also wenn wir ihn jetzt fragen würden, dann wird er sagen, wieso, wir kriegen doch sowieso beim nächsten Mal die absolute Mehrheit. Wir brauchen keine Koalition, weil auf das andere sich über so eine Beteiligung an der Regierung irgendwie zu etablieren, darauf hat er ja verzichtet, weil er von Anfang an auch gerade die CDU oder die ihm vielleicht so weltanschaulich da noch, die noch so ein bisschen dichter dran waren. Also wenn wir jetzt diesen ganzen Extremismuskomplex mal rauslassen. Die hat er von Anfang an vergrätzt und er hat auch niemanden hier im Plenum so sehr beschimpft wie CDU-Politiker. Also das sind die, die eigentlich immer am meisten wegkriegen. Ist ja auch die Realität, weil auf dem Land gibt es ja eigentlich auch nur noch diesen Dualismus, also dass da irgendwie AfD gegen CDU antritt. Aber das ist so, dass hier Björn Höcke einfach dafür gesorgt hat, dass es nur noch diesen einen Weg gibt. Also dass es nur noch eine Regierungsbeteiligung oder eine AfD an der Macht funktioniert nur, wenn die AfD tatsächlich die absolute Mehrheit hat. Und da sind wir, das hatten wir ja eben auch schon mal angetextet, da sind wir natürlich bei einem Umfrageergebnis, was jetzt irgendwie so gerade so bei, ich sag mal, Mitte, Ende 30% liegt. Also die letzte INSA-Umfrage, da hat die AfD 37% bekommen. Da sind wir dann natürlich immer noch weit von entfernt. Aber ich möchte mal daran erinnern, 2004 hat es hier eine absolute Mehrheit der CDU gegeben mit 43%. Das lag einfach daran, dass wir nur drei Parteien im Parlament hatten. Und mit den Grünen und der FDP und noch irgendwelchen Freien Wählern und anderen ja einen sehr großen Wähleranteil hatten, so an die 15%, der sich sozusagen im Parlament nicht abgebildet hat, weil die jeweiligen Wunschkandidaten die 5%-Hürde nicht gerissen haben oder weil sie eben die 5%-Hürde gerissen haben. Und das bedeutet, dass man eben hier mit etwas über 40% durchaus, wenn dann noch ein bisschen was dazukommt, dass man da die absolute Mehrheit haben kann. Und das ist das, worauf die AfD im Moment setzt. Dafür tut sie alles, da richtet sie ihre ganze Propaganda oder ihre ganze politische Werbung nach aus. Ja, und das sind eben die Hoffnungen der AfD und eben auch die Befürchtungen der anderen. Und deswegen, ich komme nochmal zurück zu dem Konstrukt, auch hier mit nur Hälfte der Stimmen im Landtag. Also dieses Gefühl, jetzt nochmal bis zur nächsten Wahl die Chance nutzen zu wollen und irgendwie Politik zu machen, die beim Bürger auch ankommt und auch irgendwie als positive Entwicklung oder so gewertet wird, die ist unheimlich groß. Das ist bei der SPD so, das ist beim BSW so, das ist bei der CDU so und eben bei den Linken auch, muss man sagen. Und das ist eben das, was die alle zusammenhält und auf der anderen Seite die AfD, die abwartet und sagt, wir werden es schon reißen mit der absoluten Mehrheit.
Das ist in Brandenburg auch die Strategie der AfD, die noch vielleicht vor ein paar Jahren umworben hat, die konservativen Kreise der CDU, aber das ist komplett weg. Also das, die Strategie auch in Brandenburg ist, wenn wir regieren und wir wollen regieren, dann nur mit unserer einfachen Mehrheit, also mit der absoluten Mehrheit unserer Stimmen und das werden wir schaffen. Da machen sie den Eindruck, dass sie so viel Kraft haben. Allerdings finde ich dann interessant, wenn man genau hinschaut, wir hatten in Brandenburg jetzt 30 Bürgermeisterwahlen in diesem Herbst und die AfD hatte überall Kandidaten aufgestellt. Sie hatten keine einzigen, nicht in einer kleinen Stadt, nicht in einer kreisfreien Großstadt, sie hat es nicht geschafft, einen ihrer Bürgermeisterkandidaten in ein Rathaus zu bekommen. Also wenn die Menschen gefragt werden, wollt ihr so eine Partei an den Hebeln der Macht, dann ist doch die Antwort dann am Ende doch deutlich. Aber natürlich kann bei einer Konstellation einer Landtagswahl was anderes rauskommen.
Uli Siegmund, der Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, hat es hier auch schon mal kurz nach der Bundestagswahl im Podcast durchkonjugiert. Er hat genau das gesagt, weil, Uli, was du sagst. Wenn es gut läuft, brauchen wir 43%, wenn SPD, BSW und wer noch alles, Grüne, FDP an der 5%-Hürde knapp scheitern. Jetzt hatten wir nach der letzten Umfrage 40% in Sachsen-Anhalt. Da ist es bis 41% oder 43% nicht mehr weit. Was ja auch gar nicht der These von Thomas widerspricht. Bei diesen Bürgermeisterwahlen muss man über 50% auf die Waagschale bringen. Das ist ja noch mehr als die 41, 43, die man unter Umständen braucht.
Und du hast ja meistens auch eine Stichwahl bei den Landräten oder bei den Oberbürgermeistern. Das heißt, dass du hast sozusagen immer noch eine zweite Möglichkeit, wo der Wähler nochmal in sich gehen kann und wo sich so Wählerpotenziale ja dann eben auch bündeln lassen. Aber das, was Thomas gesagt hat, das ist tatsächlich hier auch so gewesen. Also bei den Personenwahlen im vergangenen Jahr, da hat die AfD keins ihrer Ziele erreicht. Aber wenn man dann sofort so weiterschaut, was dann die Kommunalvertretung anging, da ging es eigentlich überall nach oben. Also da sind die Stimmenanteile wirklich auch nochmal gewachsen.
In Sachsen war die AfD durchaus erfolgreich bei so Wahlen, was daran liegt, dass, glaube ich, als einziges Bundesland Sachsen keine Stichwahl kennt im zweiten Wahlgang, sondern jeder nochmal antreten kann. Und da können dann eben 35% durchaus ausreichen, um Oberbürgermeister in der Sächsischen Schweiz zu werden. Aber Anja, das Argument fiel gerade immer schon als einigendes Band zwischen den Regierungen quasi die letzte Chance zu zeigen, dass die Parteien der Mitte oder alles, was dazugehört, es noch kann. Warum bei dem ganzen Theater, was wir jetzt auch wieder bei der Rente sehen und wir zeichnen am Donnerstagmittag auf, also noch vor der Rentenabstimmung, warum gelingt es Friedrich Merz und Lars Klingbeil nicht, eine quasi stringente, einigende, gemeinsame Politik zu machen? Liegt es nur an Friedrich Merz und seinem Ego oder an Jens Spahn, der es einfach nicht kann als Fraktionsvorsitzender, genauso wie der Kollege Mirsch bei der SPD? Oder woran liegt das Problem, dass sie im Bund es nicht hinbekommen, genau das mal zu erfüllen?
Also wie viel Zeit haben wir? Also es hat natürlich wie alles mehrere Gründe, aber ich würde gerne da vielleicht mal bei Friedrich Merz ansetzen. Ja, der hat, das höre ich inzwischen auch aus der CDU, das auch aus der CSU, er hat die Technik der Macht nicht wirklich drin. Er ist ein Boss. Ja, also da kommt er her, aus der freien Wirtschaft. Er ist ein Boss und er ist so top-down. Aber Bundestag, Parlamentarismus, das bedeutet Mehrheiten organisieren, mit Leuten im Gespräch sein, so ein bisschen wie ein sehr komplexes Schachspiel. Ja. Und auch, weil er dann direkt, also zwischen den beiden, bevor er Kanzler geworden ist, hat er sich ja noch die Mehrheit besorgt für das Sondervermögen, also für diese 100 Milliarden. Und das ist, glaube ich, schon, das war der erste Stein, der aus diesem Mosaik gefallen ist. Also da weiß ich, da gab es Fraktionssitzungen, wo gesagt hat, Friedrich, wir haben genau das Gegenteil versprochen im Wahlkampf. Und das stimmt. Also Friedrich Merz geizt ja nicht mit Schlagwortsätzen und da reicht eine Google-Suche, um das zu finden. Und seine Glaubwürdigkeit hat gelitten. Und dann hat er sich aus mir auch unverständlichen Gründen Jens Spahn als Fraktionsvorsitzenden, also ihn empfohlen, gewählt wird er ja von der Fraktion, also das ist ja jetzt, die sind ja nicht gezwungen worden, aber sie sind ihrem Kanzler gefolgt bei diesem Wahlvorschlag, und Jens Spahn hat offensichtlich den Job irgendwie unterschätzt oder auch so unter Kollegen. Wir rätseln ja auch gerade so ein bisschen, ja. Das ist ein ganz erfahrener Politiker. Der ist quasi seit er aus der Schule gekommen ist im Parlament. Der war mal der jüngste Bundestagsabgeordnete. Und das ist wirklich erstaunlich, wie wenig Fingerspitzengefühl der für Stimmungen hat. Du kannst natürlich irgendwie Politikerinnen und Politiker dieser jungen Gruppe, also diese jungen Abgeordneten, kannst du eine Ansage machen. Aber die haben natürlich andere Vorstellungen, und dass sie die auch durchsetzen, also auch inhaltlich begründet, da geht es nicht nur um Machtspielchen, wer hat hier in Zukunft die das Sagen. Das hat er offensichtlich nicht eingepreist, obwohl er selbst mal einer von denen war. Ich erinnere, dass Jens Spahn mal als, da war er noch Junge Union-Mensch, gefordert hat, dass älteren Menschen keine Hüftgelenke mehr eingebaut werden sollen. Also so auf dem Stand war der. Da kommt er her. Ja, also ihm ist klar, wie man tickt, wenn man jung ist und vielleicht auch irgendwie eine nachhaltige und zukunftstragende Politik, Finanzpolitik, Rentenpolitik im Blick hat. Es ist, ehrlich gesagt, mein größtes Rätsel ist gerade Jens Spahn. Also bei Friedrich Merz kann ich es irgendwie noch irgendwie einordnen, ja, weil der muss das lernen. Aber er hat eigentlich jemanden zur Seite, der es nicht mehr lernen müsste, der aber wirklich eine ganz schlecht liefert gerade. Da sind auch noch mehr. Ich könnte jetzt stundenlang vor mich hinreden, aber das sind so, glaube ich, die beiden Knackpunkte. Das mangelnde Vertrauen aus der Fraktion, sowohl in den Kanzler als auch in den Fraktionsvorsitzenden. Und wenn diese Autorität bröckelt, dann wackelt das ganze Ding.
Das klingt so, als ob wir beim nächsten Mal ausführlicher darüber reden sollten. Das werden wir dann auch tun, quasi mal als Jahresrückblick. Warum läuft das alles mit der einst großen Koalition nicht so, wie es denn eigentlich sollte, und was ist sonst nebenbei passiert und worauf muss man im nächsten Jahr achten? Aber um mal den Strich drunter zu machen, Uli, wir fassen zusammen für Thüringen. Mario Vogt und Katja Wolf steuern das Schiff ganz sicher, elegant eigentlich durch die Untiefen. Georg Mayer, der Innenminister von der SPD, stört auch nicht groß und hat sein Thema gefunden, die AfD müssen wir irgendwie eingrenzen. Das heißt, diese Landesregierung wird das Jahr 2029 aus deiner Sicht nach jetzigem Stand erreichen.
Ja, das ist meine Einschätzung von heute aus. Weil, wie gesagt, wir sind gerade dabei, den Doppelhaushalt hier im Landtag dann irgendwie in der Schlussabstimmung zu erleben. Das wird in der nächsten Woche passieren. Dann ist für die nächsten beiden Jahre ruhig. Dann hat sie sozusagen Zeit, diese ganzen Dinge dann auf den Weg zu bringen, die sie sich vorgenommen hat. Dann wird vielleicht der Bürger auch mal was davon merken, weil letztendlich sind das ja alles so Dinge, die messbar sind, wie Unterrichtsausfall, Wirtschaftsentwicklung, Arbeitslosigkeit, Migration. Person. Also das dürfte sich dann auch mal im Erleben der Bürger zeigen, ob die Regierung was erreicht hat oder nicht. Aber es sind eben tatsächlich dann keine Wahlen mehr. Die Regierung hat bis jetzt immer geschafft, hat gezeigt, dass sie sich die Mehrheiten organisieren kann. Also selbst wenn jetzt mal hier irgendwer dann die Vertrauensfrage stellen sollte im Landtag, dann wird es eine Mehrheit dagegen geben. Das ist vom jetzigen Standpunkt aus gesehen ziemlich sicher. Also was sollte da jetzt noch passieren?
Tja, was könnte denn in Brandenburg passieren, Thomas? Das klingt ja alles danach, als ob die jetzige Koalition SPD-BSW über das, was wir eben erörtert haben, nicht unbedingt 2029 erreicht, sondern zwischendurch Dietmar Woidke die Pferde wechselt.
Ich bin mir nicht sicher, dass sie es wirklich bis 2029 schaffen. Ich bin mir auch nicht sicher, dass sie das nächste Jahr überstehen. Sie haben sich auch Zeit erkauft, weil sie haben mit ganz knapper Mehrheit in diesem Sommer den Doppelhaushalt für 2025 und 2026 verabschiedet. Und man muss ja jetzt gar keine Mehrheiten für irgendwelche Entwürfe mehr suchen. Man hat ja für diese beiden Jahre jetzt quasi das Geld in der Tasche. Das ist sozusagen geregelt. Da kann man mit, ich nenne es mal jetzt Verordnungen und Entschließungsanträgen und allgemeinem Regierungshandeln über die Runden kommen, aber ich sehe nicht, dass sich SPD und BSW auf lange Sicht auf große Projekte, Reformen nochmal einigen können. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob Dietmar Woidke wirklich bis 2029 an der Macht bleiben will oder ob er nicht vielleicht auch schon einen Plan hat, das zu übergeben. Und ich sehe die CDU, die sich vorbereitet auf eine neue Rolle. Also ich könnte mir vorstellen, da braucht bloß ein Teil der Kette reißen beim BSW und dann muss man über völlig neue Konstellationen nachdenken. Und das kann vielleicht sogar schon im nächsten Jahr sein. Ich glaube, Silvester schaffen sie noch.
Herzlichen Dank an Thomas Bittner aus der Landespolitik des RBB in Potsdam und an Uli Sondermann-Becker, Landespolitik Thüringen, direkt aus dem Thüringer Landtag. Zum Schluss wollen wir noch auf das Land schauen, auf das wir noch gar nicht geschaut haben, das größte ostdeutsche Bundesland, nämlich Sachsen. Auch ein Land, ähnlich wie in Brandenburg, da ist es eben die SPD, in Sachsen ist es die CDU, die lange glaubte, ihr gehöre hier alles. Einst holte Kurt Biedenkopf über 58% für die Sächsische Union, aber von dem Glanz ist eben nicht mehr viel übrig. Sein Nachfolger Michael Kretschmer muss sich jetzt schon so weit runterbeugen, dass er für einen Konservativen einst Undenkbares tut, nämlich nicht nur bei den Grünen, auch bei der Linkspartei um Hilfe zu bitten. Die halfen dann auch gerne aus, das haben wir eben auch schon mal geklärt im Bund und in Thüringen, wie beim Haushalt oder eben bei den umstrittenen Medienstaatsverträgen, sodass Kretschmer kürzlich folgende Worte sprach.
Ich bin sehr froh, dass die Linkspartei für sich die Rolle gefunden hat, als konstruktive Oppositionspartei kritisch die Regierung zu begleiten, aber an den Stellen, wo es notwendig ist, für den Freistaat auch zu unterstützen.
Tja, und wer Michael Kretschmer kennt, weiß, dass er sich vor ein paar Jahren auch niemals geträumt hätte, dass er diesen Satz mal sagen würde. Aber ähnlich wie in Thüringen muss eben auch Kretschmer in Sachsen die Opposition einbinden. Er muss viel früher in den Landtag, er muss viel früher um die Abgeordneten umwerben, wenn ihm das Ding nicht um die Ohren fliegen will. Aber eben nicht nur er, sondern auch seine Stellvertreterin von der SPD. Die ist hauptberufliche Umarmerin, Sozialministerin Petra Köpping. Und die verkauft den Umstand, dass Schwarz-Rot in Dresden ohne Mehrheit noch existiert, damit, dass man gelernt habe, mehr zuzuhören.
Wenn es da Kritiken gibt, dann stellen wir uns der Kritik. Und dann wird gesagt, das wollen wir lösen. Und zwar gemeinsam, weil es nicht um die CDU und die SPD geht. Auch nicht um BSW, Linke oder Grüne. Hier geht es ums Land.
Es klingt geradezu zu schön, um wahr zu sein. Und damit eben dieses Bild möglichst auch bleibt, haben Kretschmer und Köpping sich eines PR-Tricks bedient, die Interpretation vorzugeben, nämlich der Erste zu sein, also die allerersten, die eine Deutung abgeben über die neue Staatsregierung in Dresden. Und damit das Ganze klappen kann, haben sie einfach Folgendes gemacht. Sie haben einfach völlig überraschend alles vorgezogen und ein Jahr rekapituliert, obwohl ein Jahr noch gar nicht um war, sagt Daniela Kahrs aus der Landespolitikredaktion des MDR in Dresden.
Die Minderheitsregierung in Sachsen hat ihr einjähriges Bestehen einfach mal recht spontan 3 Wochen zu früh gefeiert, hat zu einer Bilanzpressekonferenz eingeladen und eine XXL-Pressemitteilung 23 Seiten lang verschickt, in der CDU und SPD selbst auflisten, was sie bisher alles so erreicht haben. Ja, dieses, ich sag mal, diplomatisch ungewöhnliche Vorgehen wirft schon Fragen auf. Spüren CDU und SPD offenbar so einen Rechtfertigungsdruck in puncto Minderheitsregierung? Dabei läuft es ja eigentlich gar nicht so schlecht für die sächsische Minderheitsregierung. Bisher ist noch kein Gesetzesvorhaben im Landtag gescheitert. Zum Teil in letzter Minute standen Grüne und Linke mit ihren Stimmen im Plenum zur Seite. Gerade bei den Linken ein Novum. Die haben sich quasi zum Premium-Partner von Schwarz-Rot in Sachsen gemausert, trotz Unvereinbarkeitsbeschluss, der für die CDU in Bezug auf die Linken eigentlich gelten sollte. Tja, eigentlich wäre da nicht die Realität. Eigentlich hatte die Regierung auch mal gedacht, dass das BSW der Premiumpartner sein würde. Man war ja auch in Dresden schon mal quasi auf der Zielgeraden zur Bromberg-Koalition. Das BSW ist da ausgestiegen und die Wagenknecht-Truppe in Sachsen weiß immer noch nicht so recht, ob sie nun Fundamentalopposition sein will oder nicht. All das besprechen wir ausführlich in unserem Sachsen-Politik-Podcast, lassen alle Fraktionen im Sächsischen Landtag mit ihrer Meinung zu 11 Monate Minderheitsregierung in Sachsen zu Wort kommen und lesen dabei nicht die 23 Seiten Monster-Pressemitteilung vor. Versprochen.
Im Sachsen-Politik-Podcast des MDR. Mir bleibt nur noch herzlichen Dank zu sagen an Anja Meyer in die Tiefebene des Landes Brandenburg, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, Anja.
Tschüss, Malte.
Und unseren Podcast Wahlkreis Ost in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.